NDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
17. März 461. Der Todestag des irischen Nationalheiligen St. Patrick.
Ein Mann läuft um sein Leben. Irgendwo am Fuß der Dublin Mountains. Wenn sie ihn fangen, werden sie ihn töten. Oder foltern. Oder beides.
Sein Name ist Mairen Sackett. 6 Jahre lang hat er ihre Schafe gehütet, hat ihren Anweisungen gehorcht, hat ihre Sprache gelernt und ihre Regeln. Er hat die langen, einsamen Nächte durchgestanden in der Kälte. Jetzt muss er fort. Zurück.
He says he started to get dreams.
Terry O'Hagan, Archäologe am University College in Dublin.
Er hat immer wieder nächtliche Träume und er deutet sie als göttliche Eingebung.
Eines Nachts im Schlaf sprach eine Stimme zu mir: Bald wirst du in deine Heimat gehen.
Religiös, wie er inzwischen ist, folgt er irgendwann dieser Vision.
Und nach einer kurzen Zeit vernahm ich wieder eine Stimme mit der Botschaft: Siehe, dein Schiff ist bereit.
Er wagt die Flucht quer über die Insel Richtung Irische See.
Das Schiff war an einem Ort etwa 2000 Meilen entfernt.
Er findet tatsächlich ein Schiff, das ihn mitnimmt, zurück in die Heimat.
Zu seinen Eltern auf die andere Seite der Irischen See. Zurück nach Britannien.
Maywin, der entlaufene Sklave, wird Jahre später wiederkommen ins Land seiner Gefangenschaft.
Er wird sich dann Patricius nennen. Patrick.
Und er wird die Geschichte Irlands für immer verändern.
Ich bin Patrick, ein Sünder und ohne Bildung. Mein Vater, Calpurn, war der Sohn eines Priesters.
Wir sind sehr froh, dass der historische Patrick Schriften hinterlassen hat, die uns viel über sein Seelenleben verraten, über seine Spiritualität. Völlig anders als in den Biografien, die Jahrhunderte später über ihn erscheinen.
Elva Johnston, Historikerin in Dublin.
Gegrüßet seist du, herrlicher St. Patrick, lieber Heiliger unserer Insel. Jetzt, da du im Himmel wohnst, schau mit deiner Liebe auf Irlands grüne Täler.
Wie wird aus einem geflohenen Sklaven der späten Antike ein Nationalheiliger der Moderne? Wie gelangt ein schnöseliger Junge aus Wales ins Herz des irischen Patriotismus?
Gab es diesen Maywin alias Patricius wirklich? Oder ist er ein Mythos?
Alles, was wir von ihm wissen, haben wir aus seiner eigenen Bekenntnisschrift, der Confessio.
Mein Vater, Calpurn, war Diakon, der Sohn eines Priesters namens Potitus.
Er ist vermutlich Sohn einer Familie, die fürs römische Heer arbeitet in Westbritannien, dem Außenposten eines Reichs, das gerade zusammenbricht in Patricks jungen Jahren. Rom zieht seine Legionen ab, das gesamte soziale Gefüge bricht zusammen und Patrick entwickelt daraus einen Schuldkomplex. Hätten wir mehr gebetet, sagt er, dann wären die Römer noch hier.
Catherine Swift von der Universität Limerick.
Wir hatten nicht auf unsere Priester gehört, die uns warnten, auf unser Leben Acht zu geben. Deshalb ließ Gott seinen Zorn auf uns niederfahren.
Diese Schuldgefühle werden ihn verfolgen, denn die Katastrophe seines Lebens zwingt ihn dazu, mit kaum 16 Jahren.
Es soll das Jahr 403 gewesen sein.
Sklavenhändler überfallen die Küstenstadt, in der Patrick lebt. Sie nehmen die kräftigsten Männer mit.
Ich war knapp 16 Jahre alt, als ich nach Irland verschleppt wurde. Gemeinsam mit tausenden anderer Menschen.
Er nennt als Ort seiner Verschleppung eine Siedlung im Nordwesten Irlands. 6 Jahre Zwangsarbeit als Schafhirte vor allem. Er muss in dieser Zeit Teil der Sippe geworden sein. Und er hat viel Zeit, diese fremde Gesellschaft kennenzulernen.
Hier erst, in der Fremde, gab Gott mir zu verstehen, wie immens mein Unglaube war. Und so bekannte ich meine Sünden und wandte mich mit ganzem Herzen dem Herrn zu.
Der historische Patrick ist sich seiner Fehler bewusst. Er ist von Angst getrieben, er macht sich ständig Gedanken über seinen Auftrag in Irland. Der Patrick in den Legenden ist dagegen so eine Art Superheld aus dem Comicheft.
Im Grunde bin ich ein Mann vom Land, ein Flüchtling und ungebildet. Ich betete oftmals am Tag und die Liebe zu Gott wie die Furcht vor ihm erfassten mich mehr und mehr. Mein Glaube wurde stärker und mein Geist ward getrieben, sodass ich an nur einem Tage bis zu 100 Gebete sprach und nachts fast ebenso viele, egal ob ich nun im Wald oder in den Bergen weilte. Ich stand vor Sonnenaufgang auf, um in Schnee, Eis und Regen zu beten. Und erst jetzt sehe ich, dass der Geist damals in mir glühte.
Und diese Glut wird nicht erlöschen, auch nicht nach seiner Flucht zurück zu den Eltern.
Ich vermute, er bleibt für mindestens 10 Jahre in Britannien, bevor er wieder aufbricht nach Irland. Ich könnte mir vorstellen, dass Patrick Einzelkind war und er schlicht auf sein Erbe gewartet hat.
Es gibt zwei verschiedene Interpretationen, warum er zurückkehrt ins Land seiner Versklavung. Die zynische Variante besagt, er will einfach der Steuer in Britannien entgehen, ein Steuerflüchtling. Seine eigene Darstellung besagt, er hat neue Visionen und setzt sein Vermögen ein, um christlicher Missionar zu werden, ein Außenseiter in der Fremde.
Ich hatte die Vision eines Mannes, der aus Irland zu kommen schien, und rief, wir bitten dich, heiliger Junge, komm und sei bei uns. Das traf mich in meinem tiefsten Herzen.
Er wird sich damit selbst in Bedrängnis bringen. Weniger bei den Kelten und ihren Druiden,
die nur Götzenbilder anbeteten und andere unreine Gegenstände.
Patrick wendet sich an Leute, die wir heute Keltenfürsten nennen.
Der Dubliner Pfarrer Patrick Comerford.
Es sind Despoten, die das Sagen haben. Sie essen römisch, sie tragen römische Mode, sie interessieren sich für die Religion Roms. Sie sind daher sehr offen für jemanden, der aus der zivilisierten Welt kommt und auch noch Latein spricht. Es ist für diese Leute einfach schick, sich mit ihm abzugeben.
Patrick wird bald auf härteren Widerstand treffen in seiner eigenen Kirche, denn er hat keinen offiziellen Auftrag aus Rom und es waren längst vor ihm andere Missionare in Irland.
Die Hierarchen der Kirche betrachten Patrick als absoluten Einzelgänger, ein unberechenbarer Typ. Er beklagt das in seiner Schrift der Confession.
Ich habe für euch sogar Geld gezahlt, damit mich die Einheimischen empfingen. Ich begab mich euretwegen in viele Gefahren bis in die abgelegensten Gegenden, wo noch nie jemand hingekommen war, um zu taufen.
Er fragt seine Glaubensbrüder, warum feindet ihr mich an? Ich habe eine ganz andere Mission. Das Ende der Welt ist nah und Gott hat mich direkt berufen.
Der selbsternannte Hirte der Heiden ist ein Endzeitprediger.
Seine Schriften vermitteln den Eindruck, dass er sehr charismatisch war. Für mich balanciert er an der Grenze zum Wahnsinn. Heutzutage würden wir sagen, interessanter Typ, sehr beeindruckend. Aber ich möchte im Bus nicht neben ihm sitzen.
Deshalb ist bis heute diese Frage offen, hat wirklich dieser Wanderprediger Patrick Irland missioniert oder ist vielleicht ein ganz anderer, der wahre Apostel der Iren?
Ein Jahr bevor Patrick angeblich nach Irland aufgebrochen ist, erwähnen einige Schriften einen gewissen Palladius, der hier arbeitet, schon im Jahr 431. Und der hat seinen Auftrag direkt von Papst Coelestin. Palladius wird als erster Bischof entsandt zu den Iren christlichen Glaubens.
Sind vielleicht in der legendären Gestalt des heiligen Patrick zwei Lebensläufe miteinander verschmolzen?
Wie kommt also der Mann in Grün auf die Fenster der irischen Kirchen? Bischofsmütze auf dem Kopf, Bischofsstab in der Hand?
Um das zu verstehen, denken Sie an das Irland des späten 7. Jahrhunderts. Eine Insel voller kleiner Königtümer und Sippen, die einander bekriegen. In dieser Zeit entsteht die Idee von einem Volk, das auch im Glauben geeint ist. Wenn Sie nun eine christliche Nation konstruieren wollen, dann brauchen Sie jemanden, der diese Nation getauft hat. Und in dieser Phase der Legendenbildung im frühen Mittelalter bietet sich Patrick an als ideale Figur. Er ist damals nicht besonders bekannt, er steht nicht für irgendein anderes Thema. Also machen ihn die Biografen zum Täufer der Nation, zum Apostel Irlands.
Patrick is the apostle of the Irish.
He was trying to make people Catholic.
Damit ist der Weg frei für Fantasien und Legenden, die heute jedes Kind kennt, nicht nur in Irland. Ja, die Sache mit dem dreiblättrigen Kleeblatt, mit dem er den Heiden Gottes Dreifaltigkeit erklärt haben soll.
Diese Idee war allerdings auch den keltischen Druiden nicht fremd. Ihre Göttin Anna trug auch das Kleeblatt und die Zahl 3 galt ihnen als vollkommen.
As far as we can tell.
Viele auf der Insel haben damals die christliche Lehre mühelos integriert. Es war für sie halt ein weiteres religiöses Angebot. Patrick schreibt allerdings auch, dass er einige Despoten dafür bezahlt, den Glauben zu wechseln. In der Confessio erwähnt er als Gesamtsumme den Gegenwert von 15 Männern.
Und dann ist da natürlich die Legende aller Legenden.
He drove all the snakes out of Ireland.
Der heilige Patrick verbannt die Schlangen von der Insel.
Es ist erwiesen, dass es in Irland nie Schlangen gab.
We know that snakes didn't make it to Ireland.
Irland wurde nach der Eiszeit vom Rest der britischen Insel getrennt und die Schlangen haben es einfach nicht mehr rüber geschafft.
Before they had a chance to make it over.
When he reads Patrick's writings, what he finds is somebody.
Wenn Sie Patricks Schriften lesen, begegnen Sie keiner einzigen Wundertat. Die erscheinen zum ersten Mal gut 100 Jahre später in der Literatur. Im 7. Jahrhundert konstruiert jemand diese Figur des irischen Apostels. Es geht nicht um die historische Person, es geht um Propaganda.
Und die wirkt bis heute, bis zu dem Tag, an dem Patrick gestorben sein soll, an einem 17. März im Jahr 461.
Dieser Heilige, der offiziell nie ein Heiliger war, er verkörpert irische Identität.
As a migrant people.
Keine präsidiale Ansprache ohne diesen Mythos vom Patron eines Volks von Migranten.
Es sind meterdicke Schichten von Mythen und Legenden. Im 19. Jahrhundert vermischt sich das alles noch mit nationalistischen Ideen und plötzlich ist Patrick der Patron der irischen Unabhängigkeitsbewegung.
Wer immer es auch war, der die Bibel nach Irland gebracht hat und die lateinische Liturgie, er hat der Insel damit eine Tür zur Welt geöffnet.
Patrick bringt die lateinische Sprache mit und er verschafft den Iren damit Zugang zur gesamten Kultur Westeuropas.
Und welcher Druck auch immer ihn bewogen hat, sein Lebensbuch zu schreiben, die Confessio, irgendwann als alter Mann, er hinterlässt damit das wichtigste Zeugnis.
It's very much a lost century in terms of history. Patrick's writings are the only primary source we have for Ireland.
Die einzige irische Primärquelle der Insel aus dem 5. Jahrhundert.
Irish history starts obviously essentially with Patrick.
Die Geschichte Irlands beginnt mit Patrick.
Und die Geschichte der USA. Es sind auffällig viele Nachfahren irischer Auswanderer, die das Land prägen.
Von Andrew Jackson, dem 7. Präsidenten, über den 35. John F. Kennedy.
When my great-grandfather left here to become a cooper in East Boston, he carried nothing with him.
Bis zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten.
My name is Joe Biden. I'm the son of Catherine Eugenia Finnegan Biden.
Das ist der Name meiner Mutter.
And, deren Großvater im Jahr 1850 nach Amerika ausgewandert ist.
James Finnegan aus County Louth, keine 50 Kilometer entfernt von der Küste, an der St. Patrick seine Mission begonnen haben soll in Irland, im Jahr des Herrn 432.
I am proud to be a descendant of Irish immigrants.
Ich bin stolzer Nachfahre irischer Einwanderer.
And being Irish,
das Irische hat mein ganzes Leben geprägt.
Has shaped my entire life.
Aber vielleicht ist auch das nur ein Mythos.
Ich bin Patrick.
Ich bin Patrick.
Ein Sünder.
Ein Sünder.
Ein Flüchtling
und ungerecht.
Im Zeitzeichen erinnerte Uwe Schulz an St. Patrick, der am 17. März 461 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den Dichter Ferdinand Freiligrath.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de